Folge 2. Spread the Spark.
Wir haben in der letzten Folge gehört, dass erst Sprache und Imagination den Menschen dazu befähigt haben, eine Idee zu entwickeln, die man nicht anfassen kann, die stattdessen nur in den Köpfen existiert. Dies ist ein machtvolles Instrument. Ich habe dir gezeigt, dass wir beide mit Hilfe dieser Idee sogar eine telepathische Verbindung eingehen können. Ich habe dir ein Bild in meinem Kopf beschrieben und prompt hast du genau dieses Bild vor deinem inneren Auge gesehen. Diese magische Eigenschaft von Imagination und Sprache hat dem Menschen eine neue Fähigkeit verschafft, andere mit einer Idee zu infizieren.
Gruppenupgrade.
Im Tierreich und auch bei den frühen Sapiens-Stämmen liegt die natürliche Gruppengröße bei ca. 20 bis 50 Mitgliedern. In einer Gruppe dieser Größe kennen sich alle untereinander und können eine persönliche Beziehung miteinander unterhalten. Die absolute Obergrenze einer Gruppe, die auf dieser Beziehungsbasis funktioniert, liegt bei ca. 150 Mitgliedern. Wenn das so ist, wie soll das bei Unternehmen mit ein paar Tausend oder Staaten mit ein paar Millionen Menschen funktionieren? Nach welchen Regeln funktioniert Kommunikation, die große Bevölkerungsgruppen erreicht? Wieder ist die Antwort: durch die Fähigkeit von Sprache und Imagination. Durch sie war der Mensch erstmals in der Lage, diese natürliche Gruppenobergrenze zu sprengen und in viel größeren Gruppen zusammenzuarbeiten, weil er eine Idee entwickeln konnte, die das Zeug dazu hatte, dass alle an sie glauben. Eine Idee, der alle folgen. Mit ihr hat er einen Skalierungsmechanismus erfunden, der in der Natur bislang einzigartig ist. Yuval Harari beschreibt das ganz treffend in seinem Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit«. Ameisen und Bienen arbeiten zwar auch in großen Gruppen zusammen, doch sie spulen starre Programme ab und kooperieren nur mit ihren Geschwistern. Schimpansen sind flexibler als Ameisen, doch auch sie arbeiten mit einigen wenigen Artgenossen zusammen, die sie gut kennen. Menschen sind dagegen ausgesprochen flexibel und können mit einer großen Zahl von wildfremden Menschen kooperieren. Und das ist genau der Grund, der dazu führt, dass aus einzelnen versprengten Nomaden-Tribes irgendwann große Glaubensrichtungen, Städte, Nationen und weltumspannende Konzerne wurden, die bis heute existieren. Lass uns mal eben einen Praxistest zu unserem Thema machen. Was diese kleine Gruppengröße in Bezug auf Kommunikationsstrategien übersetzt bedeutet, siehst du zum Beispiel heute noch in kleinen Dorfgemeinschaften oder in eng gesteckten Kiezen in Großstädten. Der ortsansässige Kramerladen im Dorf oder der Kiez-Coffeeshop müssen sich keine besonderen Kommunikationsstrategien überlegen, um ihre Idee zu verbreiten. Sie kennen einfach jeden am Ort und jeder kennt sie. Einfach, weil ihr Einflussbereich innerhalb enger territorialer Grenzen liegt, sozusagen in Rufweite. Ihre Bekanntheit, ihr Einflussbereich und ihr Kundenkreis sind alle drei identisch. Sie entsprechen sozusagen einem natürlichen Lebensraum, der nicht viel anders ist als vor vielen tausend Jahren. Doch Konzepte, die größere Gruppen und Einflussbereiche erreichen wollen, brauchen Kommunikationsstrategien und müssen sich anderer Verbreitungsmechanismen bedienen.
Nationalstaaten und andere ansteckende Bewegungen.
Bevor der Mensch die Sprache entwickelt hat, existierte er in kleinen Tribes, die unter sich blieben. Einige tausend Jahre später waren aus den Tribes Dorfgemeinschaften geworden. Nochmal einige tausend Jahre später Städte. Und nochmal einige tausend Jahre später Nationalstaaten, bis hin zur globalisierten Welt, in der wir heute leben. Was du dir vor Augen führen musst: Nationalstaaten sind ein relativ junges Konzept und sie sind nicht etwa naturgegeben, sondern menschengemacht. Das Land Italien, wie wir es heute kennen, entstand in dieser einheitlichen Form erst 1861, also vor circa 150 Jahren. 10 Jahre später, 1871, erfolgte die deutsche Reichsgründung. Davor bestanden beide Regionen aus Hunderten von Kleinstaaten, Fürstentümern und Städten. Die Voraussetzung, dass ein komplexes Konstrukt wie ein Nationalstaat überhaupt existieren und Millionen von Menschen das Gefühl des inneren Zusammenhalts geben kann, ist die programmatische Idee, auf der er beruht. Wo findet man diese? Oft in der Verfassung. Denke zum Beispiel an die USA. Ein wesentlicher Teil ihrer Identität ist die Unabhängigkeitserklärung. Sie ist das Manifest. Sie beschreibt die Idee der Vereinigten Staaten von Amerika. Alle Menschen sind gleich geschaffen und Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Die Losung der Französischen Revolution, Egalité, Liberté, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, war später zur Grundidee der Französischen Republik geworden. Bis heute ist sie praktisch an jedem französischen Rathaus und auf Briefmarken zu sehen und ist somit Teil der französischen Identität. Ein Nationalstaat braucht diese kollektive Idee, um innerhalb eines unüberschaubaren territorialen Gebiets und Millionen von Menschen ein Gefühl der Identifikation und des Zusammenhalts distribuieren kann. Wir haben schon mehrere Beispiele in der Geschichte erlebt, in der dieses Gedankenexperiment schiefgegangen ist. Aus der Idee des Nationalstaats wurde der Nationalismus. Und der Nationalismus ist die übersteigerte, fanatische Form dieser Idee und sie hat uns den Zweiten Weltkrieg beschert. Aber meine Generation hat die gegenteilige Bewegung erlebt. Wie ein Staatsgefüge in sich zusammenfällt, geradezu implodiert, weil niemand mehr an diese Idee glaubt. Das ist genau das, was nach 40 Jahren mit der DDR passiert ist. Dieses historische Ereignis führte zur Wiedervereinigung. Aber hier noch ein ganz anderes Gedankenexperiment. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass es auch institutionalisierte Gruppen und Gemeinschaften gibt, in denen es überhaupt keine Idee einer gemeinsamen Mission gibt? Ich glaube, dass dieses Manko immer zu Kampf führt, zu einem Hauen und Stechen. Denk mal an den Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmer sind einander eigentlich immer feindlich gesonnen. Es gilt jeder gegen jeden. Autofahrer gegen Autofahrer, Radfahrer gegen Autofahrer, Fußgänger gegen Radfahrer. Selbst bei den Radfahrern untereinander herrscht ein Platz-da-hier-komm-ich-Mentalität mit fast militanten Zügen. Zumindest beobachte ich das in meiner Heimatstadt München. Die einzige Gruppe, innerhalb derer es auf der Straße eine Art Kodex gibt, sind die Motorradfahrer. Sie finden sich zu Clubs zusammen und grüßen sich auf der Straße mit Handzeichen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Woran glaubst du, liegt das? Was wäre, wenn es neben der eher funktionalen Führerscheinprüfung und Straßenverkehrsordnung auf der Straße eine gemeinsame Idee gäbe, wie bei den Motorradfahrern? Ein Manifest, das alle auf eine Mission einschwört, die on the road sind, eine Art hippokratischer Eid, in dem sich der Verkehrsteilnehmer verpflichtet, von nun an der Idee der weltumspannenden Mobilität zu folgen und jeden anderen, dem er unterwegs begegnet, zu unterstützen. Es würde sicherlich anders zugehen auf den Straßen. Man sieht aber andersherum an diesem Beispiel, dass der Mangel einer gemeinsamen Idee sich oft sehr negativ bemerkbar macht. Ebenso wie der Mangel, diese Idee wortwörtlich nicht auf die Straße zu bringen.
Die Verbreitung von Ideen.
Damit viele Millionen Menschen in einem abstrakten, großräumigen Konstrukt wie dem Straßenverkehr oder dem Nationalstaat alle an eine Idee glauben und ihr folgen, muss sie sich anders und viel weiträumiger verbreiten als die Message vom Coffeeshop auf der Kiezmeile. Was aber führt dazu, dass sich im Laufe der Geschichte eine solche Idee immer wieder verbreitet? Dass sie den kleinen Tribe, den Kiez oder die Dorfgemeinschaft verlässt, um einen viel größeren Kreis an Menschen zu erreichen und zu einer wahren Erfolgsstory wird. Oder anders formuliert, welche Mechanismen muss Kommunikation bedienen, damit sie eine große Zahl an Empfängern erreicht? Heute denkt man ja reflexartig an Social Media. Irgendein Video geht viral und wird geliked und geteilt. Irgendein Hashtag trendet on Twitter. Aber dieses Phänomen, dass sich Ideen lauffeuerartig verbreiten und von einem anfangs kleinen Kreis auf die nächste Stufe der überregionalen Netzwerke überspringt, das hat es auch schon vorher gegeben. Durch das Internet laufen sie halt heute viel schneller und dynamischer. Denk mal an die großen Glaubensrichtungen, beispielsweise das Christentum. Hast du dir jemals überlegt, wie es dazu kam, dass sich die Idee eines kleinen, eingeschworenen Kreises von Jüngern weit weg in einer abgelegenen römischen Provinz namens Palästina über große Teile von Europa verbreiten konnte? Und das, nachdem der Gründer der Idee, dessen Charisma und Aura jeden, dem er begegnete, in seinen Bann schlug, schon lange tot war? Ganz ohne Presse, Fernsehen und Social Media? Wie ging das vonstatten? In unserer heutigen Sprache würde man sagen, anfangs war das Christentum eine Underground-Bewegung, die die römischen Behörden versuchten auszumerzen. Sie konfiszierten christliche Schriften und Bücher und verfolgten die Anhänger. Aber von Anfang an war es eben die Tatsache, dass die Idee des Christentums in den Köpfen der Leute existierte, die den Glauben so mobil machte. Es hing nicht davon ab, wo man wohnte. Christ konnte jeder sein und wohin er auch ging, er nahm diese Idee mit sich und erzählte anderen davon. Dann geschah etwas, was jede Bewegung braucht: einen Verstärker. In diesem Fall Kaiser Konstantin, der erst das Christentum unterstützte, das zu dieser Zeit immer noch keine Mehrheitsreligion darstellte, und dann selbst Christ wurde. Heute würde man ihn als Influencer bezeichnen. Durch ihn wurde das Römische Reich christlich. Und so wurde die Idee 400 Jahre nach ihrer Entstehung von der Unruheprovinz Palästina weit weg im Osten ins damalige Herz von Europa verpflanzt. Nach Rom. Das war der Upgrade-Moment. Die Geschichte bleibt spannend und ist unter anderem in dem Buch Die kürzeste Geschichte Europas des australischen Historikers John Hirst nachzulesen. Aber wir verlassen sie jetzt an dieser Stelle. Das ist aber genau das, was uns in dieser Folge interessiert. Wie und warum sich Ideen, Botschaften und Produkte verbreiten. Sie gehorchen damit ähnlichen Gesetzen, wie Gerüchte oder Pandemien, die sich verbreiten. Aber was sind das für Gesetze?
Netzwerkeffekte.
Ein berühmtes wissenschaftliches Experiment, das dem Phänomen der Netzwerke auf den Grund gehen wollte, ist das Milgram-Experiment, mit dem der Psychologe Stanley Milgram in den USA der 1960er Jahre das sogenannte Small World Problem untersuchte. Wie verbreiten sich Botschaften in der Gesellschaft? Welchen Weg legt eine Botschaft von Person A zu Person B zurück? Gibt es getrennte, in sich geschlossene Schichten und Kreise? Oder sind wir alle durch ein unsichtbares, dynamisches Netz miteinander verbunden? Das Experiment funktionierte so. Milgram verteilte an 160 Personen ein Paket, das an eine den Teilnehmern unbekannte Person, einen Börsenhändler mit einer Adresse in Boston, geschickt werden sollte. Jede der Testpersonen sollte es dabei an jemanden schicken, den er persönlich kannte und der so nah wie möglich bei der Adresse der Zielperson wohnte. Und dieser sollte wiederum das Paket nach dem gleichen Prinzip weiterschicken, bis es irgendwann am Ziel ankam. Milgram wollte herausfinden, wie viele Zwischenstationen das Paket brauchen würde, um beim Börsenhändler anzukommen. Das Ergebnis war, dass die Pakete im Schnitt um 6 Ecken die Zielperson erreichten. So fand Milgram ein ganz wichtiges Gesetz heraus. Es heißt 6 Degrees of Separation. Wenn du etwas mehr darüber erfahren willst, lies auf Wikipedia den Beitrag dazu. Sehr lustig ist übrigens ebenfalls der Beitrag über ein bekanntes Gesellschaftsspiel, bei dem es um Hollywood-Schauspieler geht und das auf dem gleichen Prinzip beruht. Es heißt 6 Degrees of Kevin Bacon. Der eigentliche Knackpunkt des Experiments jedoch lag woanders. Als er die Kette der 160 Pakete untersuchte, entdeckte Milgram, dass diese einem asymmetrischen Muster folgten. Es waren nicht 160 individuelle Ketten. Vielmehr traf der Großteil aller Pakete im letzten Schritt vor der Zustellung zum Börsenhändler bei drei Menschen in Boston ein. Ein Mr. Jacobs, ein Mr. Brown und ein Mr. Jones. Und Milgram entdeckte, dass hinter dem Gesetz Six Degrees of Separation, jeder kennt jeden auf diesem Planeten um sechs Ecken, in Wahrheit ein anderes Gesetz lag. The Law of the Few. Das Gesetz der Wenigen. Dieses besagt, dass es in Wirklichkeit eine sehr kleine Anzahl an Leuten ist, die mit vielen anderen verlinkt sind. Das sind die Connectors. Leute, die viele Leute kennen. Leute, die mit vielen Leuten sprechen, andere vernetzen und Botschaften weitergeben. Connectors spielen eine Schlüsselrolle in Kommunikationsnetzwerken. Und es ist beispielsweise ein veritabler Ansatz für eine Kommunikationsstrategie, nur auf die wertvollen Connectors abzuzielen. Aber es gibt noch andere Phänomene. The strength of the weak ties, übersetzt etwa die Stärke der schwachen Verbindungen, beschreibt die Tatsache, dass über das Netzwerk entfernter Bekannter oftmals interessantere Neuigkeiten fließen als über feste Freundeskreise. Dies untersuchte der Soziologe Mark Granovetter in den 70er Jahren in seiner Studie Getting a Job. Er fand in seiner Befragung von Technikern und Ingenieuren nach ihrem Lebenslauf heraus, dass über die Hälfte von ihnen ihre Jobs über diese Weak Ties ergattert hatten. Nicht über Stellenanzeigen, nicht über Headhunter, aber auch nicht über ihre Freunde, sondern über lose Bekannte. Dies ist bei näherer Betrachtung einleuchtend. Deine Freunde leben mehr oder weniger in derselben Welt wie du. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas wissen, was du nicht weißt, ist gering. Anders ist es mit den losen Verbindungen. Leute, mit denen du nicht befreundet, sondern nur bekannt bist, bevölkern höchstwahrscheinlich eine völlig andere Lebenswelt als du und bringen Neuigkeiten aus anderen Welten in deine Echokammer. Diese Tatsache macht sich übrigens das Unternehmen Chemistry zunutze, das Matching-Algorithmen entwickelt. Lange waren die einzige Anwendung für Matching eher diverse Partnerbörsen im Internet. Sie folgen der alten menschlichen Vorgehensweise, gleich und gleich gesellt sich gern. Aber die menschliche Gemeinschaft stößt so auch an ihre Grenzen. Es gibt eben Anwendungsbereiche, wo mehr Diversity nötig ist. Und so matcht Chemistry auch auf Wunsch Beziehungen, die diverser funktionieren sollen. Beispielsweise, um die Silos der Abteilungen in Konzernen aufzubrechen oder den Wissenstransfer in interdisziplinären und antidisziplinären Teams zu fördern. Aber zurück zu den Mechanismen, mit denen sich in Netzwerken Kommunikation verbreitet. Die Connectors haben wir im Milgram-Experiment schon kennengelernt. Was wissen die Connectors? Sie sind People-Spezialisten, Leute, die viele andere Leute kennen und die Botschaften in Netzwerken per Mundpropaganda weitergeben. Woher aber bekommen die Connectors ihre Botschaften? Wer ist ihre Quelle? Hierfür gibt es einen weiteren Archetypen in Netzwerken. Sie oder er ist nicht People-Spezialist, sondern ein Informationsspezialist. Der Fachjargon nennt sie Mavens, geschrieben M-A-V-E-N oder Market Mavens. Das Wort kommt aus dem Jiddischen und bedeutet der, der Wissen anhäuft. Du kennst in deinem Bekanntenkreis sicher auch so jemanden. Oder du bist selbst so jemand. Die Leute, die immer das Neueste kennen. Die relevantesten Trends, die neuen Restaurants, die angesagtesten Trainer. Mavens wissen, wo man was kriegt und zu welchem Preis. Und die Informationen, die sie kontinuierlich sammeln, verschwinden nicht in der Schublade. Mavens teilen ihr Wissen gerne und werden viel gefragt. Das Phänomen der Mavens wurde in den letzten Jahren ziemlich gut untersucht. Ich glaube, dass Blog und YouTube-Channel die neuen Medien der Mavens sind. Genauso wie die ursprüngliche Idee der Käuferrezension, bevor man diese Rezension kaufen konnte und sich dieses System selbst korrumpiert hat. Jeder, der etwas zu verkaufen hat, sollte darauf achten, was die Mavens weitererzählen. Eine Preiskampagne, wie sie beispielsweise der Taschen- und Reisegepäckhändler Hetzenecker das ganze Jahr überfährt, Sonderrabatte, Achtung, Räumungsverkauf, alles muss raus, kommt bei Mavens nicht gut an. Sie wissen, wo es echte Schnäppchen gibt und würden den Hetzenecker nicht nur nicht weiterempfehlen, sondern eine negative Meinung über ihn weitergeben. Wie würde eine Kommunikationsstrategie aussehen, die vor allem die Mavens anvisiert? Malcolm Gladwell hat in seinem im Jahr 2000 erschienenen Bestseller The Tipping Point genau diese besonderen Gesetzmäßigkeiten vom Weg der Idee in Netzwerken beschrieben. Wen dies ausführlicher interessiert, sollte das Buch lesen. Es hat bis heute Gültigkeit. Es ist übrigens kein Zufall, dass es genau im Jahr 2000 erschien. Das Millennium markiert einen Wendepunkt. In diesem denkwürdigen Jahr lief erstmals mehr als die Hälfte des weltweiten Informationsaustauschs über das Internet. Kommunikation, Wissen und Ideen haben im Digitalzeitalter so eine neue Umgebung gefunden, die ihrer Eigenschaft als schnell fließender Stoff entspricht. Wie wir eben gesehen haben, anhand des Beispiels, wie schnell sich neue Ideen in Gesellschaften verbreiten. Wenn du so willst, haben wir uns erst im Digitalzeitalter wieder daran erinnert, wie die uralten menschlichen Gesetze der Kommunikation funktionieren.
Rechercheaufgabe: Wie verbreiten sich Ideen und Bewegungen?
Recherchiert nach Beispielen, wie sich Ideen und Botschaften verbreiten. Von der ersten Idee bis hin zu einer Bewegung, der eine große Zahl an Menschen folgt und die große Gruppen mobilisiert. Die Fragen, die dabei interessant sind, lauten: Wie ist der Funke übergesprungen? Wo hat die Idee begonnen? Wer war der Maven, der die Idee entdeckt hat? Wer waren die Konnektoren, die die Idee im Netzwerk weitergeleitet haben? Wer waren die Influencer, die der Idee ein Upgrade ins nächsthöhere Level an Einfluss verholfen haben? Wo war der Tipping Point? Und wann wurde die Bewegung zur Massenbewegung? Sucht gerne nach eigenen Beispielen. Hier einige Vorschläge von meiner Seite: Fridays for Future, TED Conference, die in ihrem Claim von sich sagen: Ideas worth spreading. Das super erfolgreiche Videogame Fortnite, der Ego-Shooter von Epic Games und bis 2019 das meistgespielte Spiel der Welt. Der Bullet Journal Trend, die nicht totzukriegende Marke Air Jordan, Harry Potter, die Motorradmarken Indiana oder Harley-Davidson oder auch das Netzwerk, das ganze Nationalstaaten untergräbt, die Mafia. Ich kann nur empfehlen, die Bücher von Malcolm Gladwell zu lesen, weil sie immer noch top aktuell sind, super gut zu lesen und vollgestopft mit guten Beispielen. Hängt euch in die nächste Rechercheaufgabe rein. Wenn ihr gar nichts findet oder auch euch unsicher seid, wie ihr vorgehen wollt, gibt es heute Nachmittag die Möglichkeit für ein Sparring von 5:30 bis 6. Tragt euch dazu in meinen Google-Kalender ein und ich freue mich auf euch, euch zu hören oder euch auch weiterzuhelfen, falls ihr festhängt. Ansonsten geht es morgen früh weiter mit der nächsten Podcast-Folge.